Wir merken, das Thema von Ruth ist ja über Erlösung, der Erlöser, kaufen, gekauft werden. Das ist das Thema. So ist wirklich nicht nur eine Erfahrung und Realität von Erlösung, sondern auch wir sehen, wie nicht nur historisch von einem Mann und einer Frau, sondern auch ein Symbol, was Jesus Christus für uns getan hat. Ein sichtbares Bild von einem Erlöser, von allen Erlösern, die es überhaupt gibt. Sein Name ist Jesus Christus. Und wir haben letzte Woche beendet mit die Pflichten von dieser Erlöser, ne? Weil wir haben dann gesagt, die müssen bestimmte Anforderungen nachher erfüllen, aber zuerst die Pflichten, nochmal Erinnerung, was sie tun müssen, wenn sie Erlöser sind. Der Verwandte aus der Sklaverei frei zu kaufen, das war ihre allererste Aufgabe. Wenn der Bruder verarmt und sich verkaufen als Sklave, muss er, der Verwandte, dann ihn zurückkaufen. Und das hat was unser Herr Jesus auch bei dir und bei mir gemacht. Er hat dich und mich von der Sklaverei zurückgekauft. Stimmt's? Das ist unser Erlöser. Bluträcher, der Mörder der Familie zu rächen. Wenn der Bruder oder Familie umgebracht worden ist und er muss dafür sorgen, dass der Mörder zur Rechenschaft gezogen wird. Und ich freue mich, wenn der Mörder, der Stehler, wenn Jesus dann sagt, in Johannes Kapitel 10, der Teufel ist gekommen, um zu stehlen, zu morden, aber ich bin gekommen, um euch was? Leben zu geben. Und das in Überfluss. Mehr als genug. So, das ist Gottes Plan für dein Leben, dass du im Überfluss, nicht jetzt materiell unbedingt, wenn das, preis dem Herrn. Aber wir beten ja, dass Gott uns segnet, damit wir haben, anderen zu segnen. Bluträcher. Und dann, dritte ist, das verwirkte Familienland zurückzukaufen. Das Erbe. Wollen wir nachher dann auch sehen, was Jesus auch in dem Punkt mit uns und für uns getan hat. Und letzte, die kinderlose Witwe zu heiraten und die Familienname weiterzuführen. Das werden wir dann auch in diesem Kapitel klar sehen. So, steigen wir ein. Ruth Kapitel 4, Vers 1. Boas war aber zum Tor hinaufgegangen und hatte sich dorthin gesetzt. Und siehe, der Löse kam vorbei, von dem Boas geredet hatte. Da sagte er, komm herüber, setz dich hierher, du so und so. Und er kam herüber und setzte sich. So, dieser Boas ist ein bemerkenswertes Mann. Ja? Boas will diese Frau Ruth heiraten, unbedingt. Aber es gibt ja jemanden, der näher ist von der Linie, um das zu tun. Also er ist dann ein bisschen später. Und er möchte herausfinden, ob diese Person dieses Recht übernehmen will oder nicht. Und was mir gefällt bei Boas in dem Fall, dass er schnell handelt. Nicht, weil er unbedingt diese Frau heiraten will, das ist nicht das Motiv, sondern Gott zu gehorchen. Weil das ist ja dieses Gesetz, er will das Wort Gottes erfüllen. Und das ist das Kennzeichen einer wahren Mann Gottes oder einer wahren Frau Gottes, dass er sich nicht zögert, Gott zu gehorchen. So wie es bei dir. Wenn Gott was sagt, zögerst du, Gott zu gehorchen, bist du willig, sofort das zu tun? Weil das ist ja bei uns manchmal das Problem, stimmt's? Wir zögern. Gott hat was gesagt und dann diskutieren wir und dann überlegen wir und dies und das. Er hat einfach das ausgeführt. Diese unnötige Verzögerung hat er sofort beendet. Wir haben ja gelesen, er hat Ruth 6 Maß Gerste gegeben und er ging mit ihr. Sie geht nach Hause und wo geht er hin? In die Stadt. Er hat in diesem Gespräch sofort gesagt, okay, das werde ich sofort tun. Die ist dann gegangen. Ohne zu zögern. Und das ist wirklich ein sehr wichtiges Beispiel. Und das ist auch natürlich ein Symbol, wie unser Herr ist. Ja? Jesus Christus hat nicht gezögert, um dich zu erlösen. Er ist gegangen. Ohne zu warten. Also Gott hat nicht gezaudert und vielleicht andere Optionen überlegt. Ja, er kann ja auch natürlich gesagt, hier schnipst, ja, gesagt, weg mit euch, ich kreiere neue Schöpfung, was Neues, was Besseres. Nee, er hat das nicht getan, sondern er will diese Braut. Kann ich hier ein bisschen, ja, er will diese Braut, hier. Wenn das dein Herz nicht in Wallung bringt, dann weiß ich auch nicht. Ja? So, die Stadt damals, die biblische Städte hat ja meistens Mauer. Und in diesem Mauer drumherum Tore. Und genau an dieser Stadttor ist der Ort, wo die Ältesten der Stadt zusammenkommen, zusammensitzen. Und dort ist der Verhandlungsraum, Gericht und Geschäfte stattfindet an diesem Tor. Und deswegen hier Boas, genau, er geht in die Stadt, um dieses Geschäft zu erledigen, um das wirklich hier endlich unter Dach und Fach sozusagen hinkriegen. Stadttor ist was Wichtiges, deswegen, als Jesus gesagt hat, die Pforte der Höhle können nicht widerstehen, weil dort ist das Machtzentrum. Und interessant, als Sarah gestorben ist, Abraham ging in die Stadt Hebron und wollte diese Höhle von Machpella kaufen. Er ging hin zur Stadt, in das Stadttor. Genauso auch der Absalom. Wo ging er hin? Um die Herzen des Volkes zu erobern? Im Stadttor. Bevor alle zu David hingen, hat er alle schon abgefangen. Und somit hat er das Herz des Volkes erobert. Der war ja hübsch, der war ja richtig sympathisch und so. So hat er das Volk hinter sich gebracht. Stadttor, was Wichtiges. Und ich liebe dieses Wort und siehe, das ist Gott, ja? Und siehe, plötzlich taucht dieser Erlöser, dieser Mann, den er treffen wollte. Und hier möchte ich euch auch hier ermutigen, weil wir beten ja immer für Wunder, stimmt's? Wir wollen ja immer was Spektakuläres, was, oh, bang, bam, alles was, ja, was toll ist, müssen wir, wollen wir auch beten. Aber hier ist nicht offensichtlich. Das ist nicht mit Knall, mit einem Bam. Ganz normal. Alltag. Ja? Und das ist ja das Schöne. Gott greift ein in unserem Alltag. In unseren normalen Belangen. Ja? Gott schreibt Geschichte mit natürlichen Mitteln. Wir wollen immer Wunder. Wunder ist super. Wir brauchen Wunder. Weil manchmal hilft kein anderer außer Wunder. Stimmt's? Ein Wunder ist, wenn Gott das Natur, das Gesetz aushebelt und etwas tut, was wir nicht Alltag, weil manchmal wir benutzen das Wort Wunder und stuft das auf ganz normale, oh, das Baby ist geboren, das ist ein Wunder. Nein, es ist kein Wunder. Es passiert jeden Tag. Oder? Baby geboren passiert jeden Tag. Überall in der Welt. Ist kein Wunder. Und wenn du in Malediven, schöner Sonnenuntergang, oh, das ist ein Wunder. Passiert jeden Tag. Okay, die Location ist ein bisschen anders als in Denkendorf, wenn die Sonne untergeht, als in Malediven. Ne? Das ist anders. Aber das ist kein Wunder. Das ist normal, ist Alltag. Wunder ist, wenn jemand auf dem Wasser wandelt. Das ist Wunder. Hast du schon mal probiert? Das passiert nicht. Also jedes Mal, wenn ich versuche, dann bin ich unten. Ich trinke Wasser und verwandelt sich leider nicht in Wein. Weil das Wunder ist. So, wenn Gott das natürliche Gesetz aushebelt, und das ist Wunder. Aber ich möchte wirklich euch hier ermutigen, weil Gott wirkt in der Geschichte bei Ruth, in Alltag, Menschen, echte Ereignisse, alltägliche Aktivität. Ja? Menschen, die umziehen und dann wieder zurückziehen, die jeden Tag zur Arbeit gehen, Familie und hier Rechtsgeschäfte, alles normale Dinge. Und doch ist Gott dahinter. Deswegen, mein Punkt hier ist es weniger Gott, weil das nicht Wunder ist? Ist das weniger Gott? Ganz und gar nicht. Natürlich ist es Gott, der auch im Hintergrund am Wirken ist. So deswegen möchte ich euch ermutigen, für Wunder zu glauben, aber natürlich auch im normalen Alltag Gott dahinter zu sehen, wie Gott in deinem Leben am Häkeln, am Arbeiten, ein Meisterwerk in deinem Leben zu bewirken. Kann ihr einen Amen hören? Ja, deswegen beschränke Gott nicht. Ja? Auf das Offensichtliche in deinem Leben. Siehe, der Löser kam. Interessant, du so und so. Ja, der Name kennen wir leider nicht. Vers 2. Und Boas nahm 10 Männer von den Ältesten der Stadt und sagte, setzt euch hierher. Und sie setzten sich. Vers 3. Und er sagte zu dem Löser, das Feldstück, das unserem Bruder Elimelech gehörte, will Naomi, die aus dem Gebiet von Moab zurückgekehrt ist, verkaufen. Da habe ich nun gedacht, ich will es deinem Ohr eröffnen und vorschlagen, erwirbt es im Beisein derer, die hier sitzen, und im Beisein der Ältesten meines Volkes. Und wenn du es lösen willst, löse. Wenn du es aber nicht lösen willst, dann teile es mir mit, damit ich es erkenne. Denn außer dir ist niemand zum Lösen da. Und ich komme erst nach dir. Er sagte, ich will es lösen. So Boas ist wirklich ein schlauer Kerlchen. Ja? Er geht wirklich mit einer Taktik hier. Ist wirklich, er überrumpelt den Kerl. Er hat ihn gesehen, schnappt ihn, gesagt, hey, komm her, setz dich hin. Er ruft die Ältesten, setzt sie hin und dann geht's los. So, dieser Überraschung-Effekt. Er war, wie gesagt, nicht vorbereitet und dann plötzlich so, was, der hat ja in die Stadt gegangen, ohne zu denken, dass er plötzlich hier irgendwas ein Geschäft und dann Boas präsentiert in dieser Transaktion und er so, was, jetzt gesagt, ich muss das Feld kaufen. Ja. Und als er dann diese Antwort sagt, ich will es lösen. Ich weiß es nicht, ob Boas Herz wirklich aufgehört hat zu schlagen. Kriegt er richtig Schock seines Lebens. Du willst das doch wirklich lösen. Hä? Wir alle wissen doch, Boas will Ruth, stimmt's? Und Ruth will Boas. Obwohl da ist jemand, der näher ist, aber Ruth will ihn. Aber hier haben wir etwas gesehen, was diesen Mann, deswegen ist einfach ein Vorbild, diesen Mann, Boas. Sein Verlangen, Gott zu gehorchen, ist viel größer, als er diese Frau heiraten wollte. Er will Gott und seinem Wort gehorchen. Und hier lernen wir, dass Erlösung ist gebunden an Anforderungen des Gesetzes. Dass wir wirklich in uns wirken lassen. Erlösung ist gebunden an Gesetze Gottes. Ganz gleich, wie leidenschaftlich Boas Ruth liebt und wie er um sie kümmert und so weiter und so fort. Alles war untergeordnet auf ein Protokoll, auf ein Gesetz. Er kann nicht einfach so machen. Obwohl eigentlich klar, ne? Die beiden sind klar. Also sie wollte ihn, er wollte sie. Aber da ist jemand, der näher ist. Um zurück zu wissen, also am Ende von Predigt von unseren Erlösung haben wir ja in Offenbarung Kapitel 5 gelesen, dass Schriftrollen, der versiegelt ist. Bei Grundstückgeschäft wurde eine Urkunde ausgestellt, zur Eigentumsurkunde. Und damals war ja in einer Schriftrolle. Und darin wurde der Name, Bedingungen, Klauseln, alles so festgehalten. Denn man kann ja, wie gesagt, das Land verlieren. Und deswegen sagen, hey, wenn man das zurückkaufen will, wird diese zwei Schriftrollen, eine für dich und eine bleibt, so wie bei uns, auch im Gerichtsamt. Ne? Das ist, wenn du irgendwas verlieren sollst. Und dann wird diese Siegel gebrochen und dann wird die Transaktion getätigt. Und dann die Bedingungen wird dann vorgelesen und so weiter. Und man muss die Bedingungen erfüllen, wenn man dieses Land zurückkaufen will. So, diese Goel, diese verwandtschaftliche Erlöser. Und es gibt eine Anforderung für diesen Erlöser. Kann es nie einfach so kommen. Der Erlöser muss der nächste Verwandte sein. Das ist die Bedingung. Zweitens, er ist dazu in der Lage, er hat das Mittel. Er sagt, wenn er auch arm ist, dann kann er das nicht machen. Ich bin zwar der Nächste, aber ich bin pleite, kann ich nicht, geht nicht. Und Letzte, der kann dir alle Zweifel, aber wenn er nicht will, dann will er nicht. Deswegen interessant, dass damals in 5. Mose Kapitel 25, wenn der Bruder diese Schwager-Ehe nicht vollzogen will, der muss ja nicht. Aber irgendwie so eine unethische Sache, wie gesagt, ist nicht ungesetzlich, aber irgendwie unethisch, so dass die Frau des Bruders, wenn der sagte, ich will diese Frau nie heiraten, was musste sie machen? Wisst ihr das? Sie ging in die Stadt, sagte den Ältesten, mein Schwager hier will nicht den Namen seines Bruders beibehalten und kein Kinder. Und deswegen wird diese Person ein Mann ohne Sandale, deswegen muss die Sandale ausziehen und die Frau muss ihn aufs Gesicht spucken. Das ist eine feuchte Angelegenheit. Ne? So, Boas kann aber nicht haben gesagt, ich will die Ruth und sie will mich und wir machen das einfach, ist mir egal was. Ich sage, nee. Diese drei Dinge muss erfüllt werden. Ja? Er muss dieses Protokoll durchlaufen. Jesus muss genau diese drei Dinge auch voll durchlaufen. Der kann nicht einfach sagen, ich sage, ich will die Braut da erlösen. Er muss das erfüllen. Ja? Er kam und zahlte den Preis für uns, das wissen wir, aber Jesus muss unser Verwandter sein, um uns zu erlösen. So, wenn du schon mal fragst, gesagt, warum muss Jesus auf die Erde kommen und sterben? Jesus muss unser Verwandter sein, um uns zu erlösen. Das muss man wirklich. Deswegen ist er, wenn wir dann in Zukunft dann auch über Erlösung singen, du starbst für uns, dass wir genau, ich sage, hey, es ist nicht nur einfach so gelaufen, wie er das will, sondern er muss alle Bedingungen erfüllen. Dieser Bibelvers hier, das hat mich total umgehauen. Weil nun aber alle diese Kinder Geschöpfe aus Fleisch und Blut sind, wir, Fleisch und Blut, ist auch er ein Mensch von Fleisch und Blut geworden. So konnte er durch den Tod den entmachten, der mit der Hilfe des Todes seine Macht ausübt, nämlich den Teufel, und konnte die, deren ganzes Leben von der Angst vor dem Tod beherrscht war, aus ihrer Sklaverei befreien. Weil wir Menschen sind, weil wir von Fleisch und Blut sind, damit die Erlösung tatsächlich stattfindet, nimmt Jesus Christus Fleisch und Blut an, damit er dich und mich erlösen kann. Wenn er nur Gott wäre, kann er dich nicht erlösen, weil er nicht unser Verwandter ist. Seht ihr das? Warum Jungfraugeburt? Warum muss Jesus auf die Erde kommen? Genau das. Er muss wie dich und mich sein. Er muss Mensch sein, um Menschen zu erlösen. Er muss unser Verwandter sein. Das ist für mich unglaublich, dass er so, er erniedrigt sich selbst. Philipper Kapitel 2 und nahm Knechtgestalt an. Jetzt muss man merken, der Schöpfer des Himmels und der Erde wurde Mensch wie du und ich. Starb am Kreuz, verherrlicht dann und geht zurück zum Himmel in einer menschlichen Form. Das Wort Gottes ist Mensch geworden und bleibt Mensch da oben. Der zweite Person der Gottheit ist Mensch geworden und bleib Mensch, wie du und ich, es ist, damit Mensch als Braut erlöst werden kann da oben. Der Goel, der nächste Verwandte. Christus wurde unser Verwandte. So, nächste. Da sagte Boas, an dem Tag, da du das Fell aus der Hand Naomis erwirbst, hast du auch die Moabiterin Ruth, die Frau des Verstorbenen, erworben, um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil neu erstehen zu lassen. 5. Mose, Kapitel 25, das ist es. Die Schwagerehe. Er muss nicht nur das Feld hier kriegen, sondern wer das Feld will, muss auch das Mädchen haben. Ne, geht ja nie. Und dann plötzlich, das ist dann die Trumpfkarte hier von Boas. Das ist ja, also man muss ja nicht doof sein auf dieser Welt. Ne? Also man muss ja klug sein. Klug wie die Schlange, aber ohne Fals wie die Taube. So ist das hier, der Mann. Und dann hier setzt er dann diese Karte, die Trumpfkarte, und sagt, du willst das? Okay, aber dann musst du auch die Ruth haben. Was hat er gesagt? Was ist nochmal? Die Frau des Verstorbenen, die Moabiterin. Und wenn du Jude bist und dann kriegst, ja klingelt bei dir dann hier die Moabiterin. Ja. Verfluchtes Volk, die bis zur 10. Generation nicht in der Versammlung Gottes teilhaben dürfen. Ja? Geht nicht. Vers 6. Da sagte der Löser, oh, da kann ich es wohl mir nicht lösen. Das geht gar nicht. Sonst richte ich mein eigenes Erbteil zugrunde. Übernimm du für dich meine Lösungspflicht, denn ich kann wirklich nicht lösen. Interessant, ne? Als das nur im Feld war, war er jetzt vor Feuer und Flamme, ne? Aber sobald die Verpflichtung kam, ja? Jetzt kommt plötzlich der Preis, ja, der Price Tag. So dann ist er hier back off. Und er sagt, oh, auf keinen Fall, ich will das nicht machen. macht er eine Rückzieher. Und das ist genau hier, was viele Christen auch machen. Oh, ich will dem Herrn dienen, ich will das. Und dann, sobald du den Preis kriegst, boah, das ist zu heftig. Ich will den Preis nicht zahlen. Weil hier ist wirklich, das Gesetz ist eigentlich klar, ne? Er muss, weil das ist ja das Gesetz, er muss die Witwe heiraten, Kinder zeugen, damit der Mann, also der Verstorbene, den Namen weiterlebt. So, das ist die Pflicht. Und sieht, wie dieser Mann dieses Wort Gottes, diese Verpflichtung nicht eingehen wollte. Und dann sagte er, ich will doch hier mein Erbteil, mein eigenes Erbteil nicht zugrunde richten. Ja? Was? Ich muss Ruth heiraten, Kinder kriegen und dann alles, was sie besitzt, geht nicht auf mich, sondern wohin? Zu ihren Kindern. Ich gehe leer aus. Das ist so, oder? Ich gehe leer aus. Die kriegen alles, ich kriege nichts. Das ist das, was seine Überlegung war. Und das ist ein hässliches Bild. Nicht Gottes Wort zu gehorchen, sondern nur eigenes Vorteile zu bedenken. Und das ist ähnlich wie bei Opa. Ja, ich sage, alles schön gut, aber dann sobald das wirklich ein Preis kommt, dann gesagt, nee. Und leider, ich sage, stell dir mal vor, ich sage, du kennst diesen, den Namen dieses Mannes nicht. Verpasste Chance. Hätte er es getan. Die Linie bis zu unserem Herrn Jesus. Mann, stell dir, das ist echt eine traurige Angelegenheit, finde ich. Ja, der war besorgt wegen sein eigenes Erbteil. Klar, vielleicht ist er, wie gesagt, er ist verheiratet und klar, schon Kinder, alles schon geregelt. Ne? Und dann wegen dieser Gedanken, so, dann verliere ich das. Und dann natürlich sagt er, gesagt, du, ich weiß es nicht, wenn ich jetzt nach Hause komme und meine Frau sagt, du, ich muss jetzt jemand anders heiraten, ist meine Frau jetzt natürlich auch nicht happy. Dachte er, ne? Aber interessant, ist das nicht auch das, was Jesus sagt? Wenn du dein Leben behalten willst, was? Du wirst es verlieren. Aber wenn du es verlierst, um meinen Willen, dann? Was können wir daraus, aus welcher Lektion können wir jetzt daraus lernen? Du verlierst immer, wenn du ungehorsam bist. Immer. Wenn wir Gott nicht gehorchen, dann verlieren wir immer. Denk nicht, dass du ja dein menschliches hier Rattern kalkulieren. Du wirst nicht gewinnen, wenn du ungehorsam bist. Du bist immer der Verlierer. Immer. Aber wenn du Gott gehorchst, dann gewinnst du immer. Egal, wie am Anfang du aussiehst, dass du es jetzt verlierst. Nein. Wir verlieren, wenn wir unser Leben behalten wollen, dann verlieren wir. Aber wenn wir unser Leben verlieren, um seinen Namen zu willen, gewinnen wir. Und dann sagt er, ich will das nicht nehmen, machst du. Und Boas sagte, den nehme ich. Ja? Und das ist ja wirklich, was auch ein schönes Bild von Erlösung ist. Ja? Wir haben ja gelesen, Boas hat ja die Ältesten versammelt, 10 Stück. Ja, 10 ist auch ein vollkommenes Bild und vollkommene Vollzahl an Zeugen. Es ist tatsächlich Zeugen sind hier. Und meine Frage ist, wessen Preis hat Boas bezahlt und wessen Preis hat Ruth bezahlt? In dieser Transaktion. Was denkt ihr? Was hat Ruth dazu beigetragen? bei dieser Transaktion? Null. Nichts. Stimmt's? Sie hat am Abend gesagt, das ist ihr einziger Part, die sie spielt, zu bekunden, ich bin arm, ich brauche Erlöser. Das ist die einzige Part, die sie spielt. Aber bei der Transaktion, null, nada, zero. Genauso bei deiner Erlösung, du spielst null Rolle bei der Erlösung. Boas, in unserem Fall Herr Jesus Christus, bezahlte den vollen Preis für deine Erlösung. Du, null, nichts. Stimmt's? Ein Symbol, ja? Es hat ihn alles gekostet, in Anführungsstrichen. Ja? Boas hat den Preis bezahlt. Und Jesus Christus hat sehr hohen Preis bezahlt für uns. So, und dann, Vers 7. Früher nun galt in Israel für ein Loskaufverfahren oder für ein Tauschgeschäft, wenn man irgendeine Sache bestätigen wollte, dies. Der eine zog seinen Schuh aus, eine Sandale, und übergab ihn dem anderen. Das galt als Bezeugung in Israel. Wenn du aber 5. Mose 25, interessant, wie das Gesetz ein bisschen so modifiziert. Sie haben diese Spuckerei außen gelassen. So, diese feuchte Angelegenheit gibt's nicht mehr, aber gibt's nur den anderen Part hier, ja, die Sandale. Und Boas hat gesagt, okay, ich will jetzt. Nochmal zurück vielleicht, bevor wir zu Boas gehen, was dieser Typ will. Der Typ will das Feld. Was ihm für sein Ego tut, was ihn, aber die Verantwortung will er nicht. Ja, jetzt an Singles. Ihr lieben Singles. Wenn du mit jemand bist, der will nur dein Feld, aber will nie Verantwortung von dir, dann dump ihn. Okay? Lass ihn fallen. Du musst wirklich klug sein, gesagt. So einen Typ brauchst du nicht. So eine Frau brauchst du nicht. Der nur dein Feld will, so ich hoffe, du verstehst, was ich meine, aber will keine Verantwortung. Dann ist dieser Typ nicht würdig für dich. Bitte sei kritisch, sei klug in der Verantwortung deswegen. So, zurück hier, wie gesagt, er nimmt dieses Geschäft an, so, die Sandala ist ausgezogen, gab dem Boas und Boas sagte, okay. Ja, als nun der Löse zu Boas sagte, er wippe es dir, zog er seinen Schuh aus und gab ihm dem Boas. Da sagte Boas zu den Ältesten und zu allem Volk, ihr seid heute Zeugen dafür, dass ich aus der Hand Naomis hiermit alles erworben habe, was dem Elimelech und alles, was Kilion und Machlon gehört hat. Somit habe ich mir auch Machlons Frau, Ruth, die Moabiterin, interessant, ne? Als Frau erworben, um den Namen, jetzt merkt ihr, wie anders er reagiert, der Mann, der andere wollte nicht, aber er nimmt Verantwortung, um den Namen des Verstorbenen, also hier Machlons Namen, aus seinem Erbteil neu erstehen zu lassen, damit nicht der Name des Verstorbenen ausgerottet wird aus dem Kreis seiner Brüder und aus dem Tor seines Heimatortes. Ihr seid heute Zeugen. Nur mal ein bisschen, manchmal verstehe ich nicht, warum manche Menschen, wenn es um Ehe geht und um Hochzeit geht, wir heiraten einfach. Brauchen doch keine Zeuge, warum? Wir können doch in den Wald gehen. Gott ist doch da. Ich verspreche dir, du versprich mir, ist alles okay. Boas macht aber öffentlich, da ist Zeuge. Damit es keine Rückzieher gibt. Stimmt's? Und deswegen, warum bei einer Hochzeit, deswegen ist der Wir stehen vor Gott und vor diesen Zeugen. Es ist wichtig, damit den Deal nicht hier rückgängig gemacht werden kann. Es ist fix, es ist fest. Deswegen ist es klug hier von ihm. Ein gutes Bild auch von Boas. Braucht Boas ein anderes, neues Feld? Er braucht kein Feld. Er hat schon genug Felder. Oder? Der ist reich. Der braucht keine neuen Felder. Aber Boas will nicht das Feld, sondern das Mädchen. Aber er sagt, okay, ich will das Feld, um das Mädchen zu bekommen. Klingelt irgendwie bei euch was? Das Reich Gottes ist wie ein Mann, der einen Schatz im Acker findet. Was macht der Mann? Er ging hin, verkauft alles und kaufte den Acker. Um was? Um den Schatz, nicht um den Acker. Jesus verkauft alles, um den Acker dieser Welt, dieser Erde zu kaufen, nicht um den Acker, um den Schatz. Und wer ist dieser Schätze? Boas, Jesus, Boas kaufte ein Feld, wie das Mädchen, Jesus kaufte den Acker, die Welt, um das Mädchen, um die Braut zu haben. Seht ihr? Das ist, was unser Boas will. Boas aus Bethlehem. Jesus Christus auch aus Bethlehem. Das Brot des Lebens, der aus dem Haus des Brotes kommt. Oh. Ihr seid Zeugen. So, es ist eine done deal. Es ist beschlossene Sachen. So, ich werde das Land kaufen, aber er trennt dem die Ruth gesagt, und ich will die Ruth jetzt heiraten, ihr seid Zeugen, und deswegen, ja, ist nicht ein privates Treffen, sondern ihr seid alle Zeugen. Und als Jesus das getan hat, hat Jesus auch nicht im Hinterhof gemacht, sondern öffentlich. Als er sagte, ich möchte das Mädchen, die Braut hier heiraten, hat Jesus auch nicht irgendwo hinten, sondern er starb öffentlich für dich und für mich, hat seine Liebe öffentlich verkündet. Stimmt's? Und er schämt sich nicht. Er wurde so erniedrigt, er wurde so ausgezogen, er war nackt, als er da oben hing. Für dich und für mich, hat seine Liebe öffentlich erklärt, vor 2000 Jahren am Kreuz von Golgatha. Vers 11. Und alles Volk, das im Tor war, und die Älteste sagte, wir sind Zeugen. Der Herr mache die Frau, die in dein Haus kommt, wie Rahel und wie Lea, die beiden das Haus Israel gebaut haben. Wahnsinn. Ruth, die Moabiterin, wird jetzt gleichgestellt wie die Matriarch von Israel, die das Haus Israel gebaut haben. Rahel und Lea. Und Rahels Grab ist ja da in der Nähe, ne? Bethlehem. Rahel wurde dort begraben. Und gewinne du Vermögen in Ephrata, du Bethlehem Ephrata, auch wenn du der Kleinste bist. Ja? Und dein Name werde gerühmt in Israel. In Bethlehem. Und von den Nachkommen, die der Herr dir von dieser jungen Frau geben wird, soll dein Haus wie das Haus des Peres werden, den Tamar, dem Judah geboren hat. Okay, die Geschichte von Peres möchte ich nicht näher eingehen, das könnt ihr in 1. Buch Mose lesen, aber um ehrlich zu sein, das ist eine seltsame Aussage, finde ich. Warum? Tamar, die Mutter von Peres, ist ja die Schwiegertochter von Juda. Ja? Und Juda wollte den jüngsten Sohn ihr nicht geben, aus welchem Grund auch immer, diese Schwagerehe. Und dann musste Tamar ihren Schwiegerpapa austricksen, indem sie wie ein was? Wie eine Prostituierte verkleidet. Und er ging zu ihr, sie wurde schwanger und hat einen Zwilling. Und Peres ist geboren. Ist eine andere Geschichte, aber aus 1. Chronik 2, wenn ihr dann da auf diese Geschlechtsregister kommt, dann werdet ihr finden die Abstammungslinie von Peres. Und damit endet, sagt das, Peres ist sozusagen der Vater von den Bethlehemiter ist. Deswegen ist dann hier. Springen wir schnell in letzte Verse. Und dies ist die Generationsfolge des Peres. Peres zeugte Hezron und Hezron zeugte Ram und Ram zeugte Aminadab und Aminadab zeugte Nachshon und Nachshon zeugte Salmon und Salmon zeugte Boas. Ne? Und Boas zeugte Obed und Obed zeugte Isai und Isai zeugte David. Das ist die Linie, die wir hier lesen. So deswegen gilt Peres als der Vater der Bethlehemiter. Und das Volk segne Boas und Ruth, damit Ruth wie Rahel und wie Lea, die das Haus Israel hier baut. Sie haben um den Segen Gottes gebeten. Aber interessant, dass Gott nicht nur das Volk Israel im Sinn hat. Stimmt's? Mehr als das. Gott sieht weiter, als nur das Volk hier um Israel geht. Sondern auf die ganze Welt. Dass durch David dann eines Tages der Sohn Davids kommt und dadurch die ganze Welt gesegnet ist. Das ist, was Gott will. Nicht nur das Volk Israel, ist auch. Aber hinter sieht Gott alles, was er will. Er möchte nicht nur hier eine Braut, eine Hochzeit, sondern auch eine Braut für seinen Sohn. Das Mädchen hier zu kriegen. Vers 13. Und so nahm Boas die Ruth und sie wurde seine Frau und er ging zu ihr ein und der Herr schenkte ihr Schwangerschaft und sie gebar einen Sohn. Da sagte die Frau zu Naomi, gepriesen sei der Herr, der es dir heute nicht an einem Löser hat fehlen lassen. Sein Name werde gerühmt in Israel. Und er wird dir ein Erquicker der Seele sein und ein Versorger deines Alters, denn deine Schwiegertochter, die dich liebt, hat ihn geboren, sie, die dir mehr wert ist als 7 Söhne. Und Naomi nahm das Kind und legte es auf ihren Schoß und wurde seine Betreuerin. So, ich kann die prophetische Schatten hier nicht mithalten. Ne? Es ist so, es ist fast unreal. Es ist so ein nach dem anderen, bang, bang, bang. Der Junge, der geboren ist hier, der Sohn von Boas und von Ruth, ist auch ein Erlöser. Ja? Hier. Dass er dir heute nicht an einen Löser. Er ist auch ein Erlöser. Für Naomi. Das ist gesagt. Die Geschichte hat auch Happy End für Naomi. Naomi ist hier die Gesegnete. Auch wenn ihr Leben am Anfang heftig war und sie war verbittert und so, wie Gott das verwandelt und für sie auch hier ein Happy End. Dass dieses Baby, das sie jetzt hält, ist auch für sie eine Erlösung. Gott erlöst ihre Geschichte. Ja? Das steht hier dann auch, erquickende Seele. Auf Englisch mag ich lieber, weil dort steht eigentlich, der Wiederhersteller des Lebens. Restorer of life. Und das ist auch später irgendwann ein Baby in Bethlehem geboren, der ein Erlöser ist und auch Wiederhersteller des Lebens ist. Oder? Und sein Name ist Jesus Christus. Prophetisch alles. Und er wird natürlich auch die versorgen. Hey, er ist ja der Yahweh Jireh. Der wird die auch versorgen. Amen. Auch an allen Witwen hier unter uns. Dein Erlöser ist der Wiederhersteller deines Lebens und er ist auch der Versorger für dich. Auch wenn du gesagt, ich habe ja meinen Mann nicht mehr und so, hey, dein Mann ist nicht dein Versorger, dein Erlöser ist dein Versorger. Amen. Kann ich einen Amen hören hier? Halleluja. Das ist ja das Problem, gesagt, ist für uns, wir sind sehr egoistisch so. Wir wollen nur, dass es um uns geht und so. Aber hier, wie gesagt, hat es nicht mit uns zu tun. Weil ich habe ja schon mal in der Predigt gesagt, durch das Gehorsam einer Person wurde Naomi gesegnet, stimmt's? Wir denken immer gesagt, wenn ich ungehorsam bin, dann ist das nur zwischen mir und Gott. Stimmt nicht. Stimmt überhaupt nicht. Weil dein Ungehorsam betrifft uns alle. Das ist das, was für uns hier Westeuropäer nicht verstehen. Wir verstehen sowas nicht. Dass meine Sünde beziehungsweise mein Gehorsam hat einen Effekt für das gesamte Volk oder Menschen um mich herum. Ich möchte wirklich, das ist ein biblisches Prinzip. Mein Gehorsam oder mein Ungehorsam hat immer Einfluss auf Menschen um mich herum. Immer. Josua Kapitel 6 lesen wir. Achan, ihr kennt diesen Namen, oder? Gott hat gesagt, alles, was in Jericho gehört mir. Die erste Stadt, alles Erstlingsfrucht gehört Gott. Und wenn du klaust, dann beklaust du Gott. Was hat Achan gemacht? Achan hat die Silber und Mantel und alles, was schön ist, beiseite gelegt für ihn. Stimmt's? In dem Fall hat er gesündigt und was denkt ihr, ist seine Sünde nur für ihn? Und was für Einfluss hat das dann? Seine Familie ist betroffen. Stimmt? Und das ganze Volk Israel hat betroffen. Das Volk Israel konnte nicht mehr vor ihren Feinden bestehen, weil Gott war gegen sie. Und dieser Ungehorsam muss vernichtet werden, ausgerottet werden. Und wen betrifft es? Nur Achan? Leider nicht. Und wen trifft es? Seine ganze Familie, seine Frau, seine Kinder. Als ich das gelesen habe, das mir so, kam Ehrfurcht über mich. Dass mein Ungehorsam meine Familie auch betreffen kann. Dein Ungehorsam kann deine Familie betreffen. Und nicht nur deine Familie, sondern auch hier die Familie Gottes betreffen. Bitte denk nach. Dein Handel hat immer Effekt auf deinen Nächsten. Okay? Nicht so egoistisch denken, ich sage nur zwischen mir und Gott. Nein. Ich bin auch mitgehangen. Wir sind ja ein Leib. Wenn ein Glied leidet, leidet der ganze Leib. Wenn hier geschnitten sind, tut alle weh. Genauso wie gesagt, wenn ein von euch in Sünde fällt, werden wir nicht sagen, nee, das ist nur deine Sache. Wir leiden alle mit. Okay? Jetzt haben wir das in Bewusstsein nochmal rufen, wie wichtig das ist. Wir sind eine Familie. Und Naomi nahm das Kind und legte auf ihren Schoß und wurde seine Betreuerin. Gesagt, bitte, ja, gesagt, sie ist ja schon alt, sie ist nicht die Amme, das heißt, sie still ihn nicht. Nicht, dass ihr denkt, so, aber das ist. Und die Nachbarinnen, interessanterweise, gaben ihm einen Namen. Hä? Ich sag, wessen Sohn ist das? Ruth und Boas. Aber hier, Ruth und Boas spielt keine Rolle. Die dürfen dann das Kind nicht nennen. Die Nachbarinnen hat dann den Namen. Oder? Stell dir mal vor, ne? Komm Baby bei euch und dann euer Nachbarn gibt den Namen. Was ist das? Aber so ist halt, ne? Ein Sohn ist in Naomi geboren und sie gaben ihm den Namen Obed. Wisst ihr, was Obed bedeutet? Diener Gottes, Anbeter. Oh, schöner Name. Passt sehr gut. Der ist der Vater Isais und der Vater, der beste Anbeter, den wir in der Bibel kennen. Aber der hat ein Vorbild. Der Opa ist auch Anbeter. Vielleicht hat er dann Harfe gelernt von ihm. Who knows? Ich weiß es nicht. Aber der Name ist Programm. Und auch hier ist der David auch ein Anbeter, wie sein Opa. So, mit der jetzt Zusammenfassung hier. Wir lesen Ruth und Boas, haben geheiratet, hatten ein Kind, namens Obed. Und Obed hat geheiratet, hat ein Kind, Isai. Und Isai hat auch geheiratet. Aber wir wissen jetzt, bei David ist er irgendwie nicht. Ihr wisst, dass bei David ist ja nicht ein ehelicher Sohn von Isai, ne? Oder? Wisst ihr das? David ist nicht legitimierter Sohn. Deswegen, als Samuel kam, wie viele Söhne hat er vor Samuel aufreihen lassen? Wisst ihr? 7. Und wo war David? Im Feld. Er wurde nicht berücksichtigt. Warum? Weil er nicht zur Familie gehört. Man sagt, David ist ein uneheliches Kind von Isai. Deswegen sagte David, er gesagt, in Sünde bin ich gezeugt. Ich sage nicht nur Zustand, dass er Sünde ist, sondern so, aber die. So, das ist der Stammbaum. Und wie gesagt, 9 Generationen von Ägypten bis zu König Saul und dann auch König David und dann 27 Generationen weiter ist unser Herr Jesus Christus geboren. In einer Zeit, wo jeder tut, was er richtig findet, greift Gott ein, um das Volk zu bewahren. Und dann eine Geschichte von einem Mann und einer Frau, aber es ist mehr als das, sondern Gottes Plan zustande kommen. Was können wir eigentlich von dieser Lektion, es gibt viele Lektionen, die wir jetzt schon gehört haben, mal lernen. Ich kann nur sagen, tu, wie Naomi und Ruth getan hat, nämlich kehr zurück zu Gott, lebe in seinem perfekten Willen. Das ist das Beste, was du tun kannst. Ich habe gesagt, in Offenbarung Kapitel 5, als diese Erbe verwirkt wurde, diese Schriftrollen, niemand ist würdig zu öffnen. Ich weinte sehr und dann sagte er, weine nicht, denn der Löwe von dem Stamm Juda ist würdig, diese Rollen zu öffnen und sein Siegel zu brechen. Und ich wandte um und sah das Lamm wie geschlachtet. Und Jesus hat das, was verwirkt wurde, dein und mein Leben, wieder zurückgekauft. Er ist der herrlichere Boas. Wie Boas zu Ruth, wie er sie liebt, wie er sie behandelt und so. So ist auch Jesus Christus zu dir. Der ist unser Verwandter, nahm Knechtgestalt an und er möchte dich erlösen. Er ist in der Lage, Er hat dich erkauft, nicht mit Gold oder Silber, sondern mit seinem teuren Blut, 1. Petrus. Er zahlte den höchsten Preis. Was hat Ruth gemacht? Gar nicht. Und was haben wir gemacht für unsere Erlösung? Und er ist willig. Er möchte das. Er möchte dich haben. Er möchte dich haben. So deswegen, ich sage, hey, was wir tun müssen, ist, wir legen uns zu seinen Füßen hin und sagen, ich möchte dich als mein Erlöser. So, was sagt der Heilige Geist zu dir durch diese Botschaft? Jesus ist dein herrlicher Boas, dein Erlöser. Lass uns beten. Jesus, wir danken dir, dass du unser herrlicher Boas bist. Du hast den Preis bezahlt für uns. Du hast das Feld gekauft, um uns zu erlösen. Genauso wie Boas hat das Feld gekauft, um Ruth zu erlösen. So hast du dieses Feld, dieses Acker, gekauft, damit du uns haben kannst. Genau wie dieses Lied. Wie können wir unsere Dankbarkeit zum Ausdruck bringen? Dass wir nicht nur Lieder singen, sondern wir wollen, dass unser Leben ein Beweis unserer Liebe ist, indem wir dir gehorchen in unserem Leben. Das tun, wie Ruth es tat, gehorsam, wie Boas es tat, gehorsam. Herr, wir wollen wirklich schnell und gehorsam, Herr, dass wir nicht zögern, dass wir nicht zaudern, sondern dass wir dir gehorchen. Danke, Herr, für die Erlösung in Christus. Wir wollen dich lieben, unser Leben dir geben, dich zurücklieben, weil du uns zuerst geliebt hast. Dafür preisen wir dich und danken dir in Jesu Namen. Und alles voll sagt. Amen, Amen. Ich hoffe, ihr seid gesegnet durch diese Serie und